So, ihr Lieben, guten Abend. Ich habe, wir beten eigentlich immer vor dem Gottesdienst und wenn man predigt, dann wird für einen gebetet. Aber ich habe es heute verschwätzt. Ich habe so nett mit der Linda geschwätzt. Der Erno signalisiert, ihr habt für mich gebetet. Das ist wunderbar, dann bete ich jetzt noch kurz für euch. Ich wollte eigentlich vorstellen, dass ihr für mich betet, aber gut, ich bete für euch. Das ist auch gut. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du zu den Herzen sprichst. Herr, dass du jedem und jeder, die hier ist, genau das sagst, was für sie oder ihn persönlich wichtig ist, Herr. Dein Wort ist lebendig und stark und schärfer als jedes Schwert, jedes zweischneidige Schwert. Und es scheidet die Dinge, die sonst so kompliziert verwirrt sind. Und du kannst Klärung bringen, du kannst Heilung bringen durch dein Wort, Orientierung, Mahnung. Du kannst Lügen entlarven und die Finsternis vertreiben. Und ich bitte dich, Herr, dass du das tust. Amen. Wunderbar. Rainer und ich, wir waren in Südtirol und in Brixen steht ein Dom. An dem Dom war ein Schaukasten und diesen Schaukasten habe ich für euch fotografiert. Und das habe ich euch mitgebracht. Und zwar sah der so aus. Oh, die Spannung steigt. Simon. Der PC hängt. Dann überspringen wir das. Nein. Okay. Könnt ihr das lesen? Da steht, betet täglich den Rosenkranz und bringt Opfer für die Sünder. Das klingt jetzt sehr katholisch, aber mir geht es überhaupt nicht ums Katholische. Dahinter steht ein Denken, das gibt es überall, wo es Christen gibt. Das gibt es auch überall in den Freikirchen. Ja, also wir zeigen hier nicht auf die Katholiken, ihr lieben katholischen Geschwister, wir haben alle die gleiche Tendenz im Herzen. Wir gehören alle zusammen. Man findet diese Art von Religiosität deswegen überall, weil das menschliche Herz eine Tendenz hat dazu. Ja, zu dieser Art von Denken. Ihr werdet bald verstehen, was ich damit meine. Ich möchte ja auch nur die Spannung ein wenig anregen. Simon hat sehr dazu geholfen. Und was es damit auf sich hat, das möchte ich euch zeigen anhand der Geschichte von Kain und Abel. Okay, jetzt wird's mir warm. Auch bei mir steigt die Spannung. Genau, ich habe den Christian gebeten, vorzulesen. Vorher mache ich noch eine kleine Randbemerkung. Komm ruhig her, ich freue mich, dass du mich hier unterstützt. Der Christian hat so eine schöne Stimme, finde ich. Drum lasse ich ihn gern vorlesen. Und zwar gehört diese Predigt zu meiner Serie Die Suche nach Christus im Alten Testament. Das Alte Testament handelt auch von Jesus Christus. Wir finden ihn dort überall. Und so ist das Alte Testament auch zu lesen, von Christus her. Und ich möchte euch auch ermutigen, das zu tun. So eine Predigt hat ja immer zwei Zielrichtungen. Also es geht für jetzt, ja, jetzt eine Ermutigung, das Wort Gottes jetzt an euch. Aber wir sind mündige Christen und wir lernen selber uns zu ernähren aus dem Wort und das Evangelium und das Alte Testament zu lesen. Und deswegen bitte ich euch auch das im Hinterkopf zu haben, ja. Wie lese ich das Alte Testament so, dass ich Jesus drin entdecke? Okay. Christian liest uns jetzt die Bibelstelle.
1. Mose 4. Und Adam, erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder, und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackersmann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Das ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht so, wenn du fromm bist, dann kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Dieser sprach: Ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn: Meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir's gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm: Nein, sondern wer Kain totschlägt, das soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände.
Wunderbar, vielen Dank. Adam und Eva bekommen zwei Söhne, Kain und Abel. Der Kain wird Ackermann und Abel Schäfer. Und beide bringen jetzt dem Herrn ein Opfer, ein jeder von dem, was seine Arbeit hervorgebracht hatte. Da heißt es hier: Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Abel gibt offensichtlich das Beste, was er hat. Ja, er bringt von den Erstlingen und von dem Fett. Das Fett war damals der besonders wertvolle Teil des Tieres. Und der Erstling war natürlich auch wertvoll. Ja, der erstgeborene Sohn war ja auch immer was Besonderes. Und von Kain heißt es nur, dass er etwas von den Früchten des Feldes bringt. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Wir wissen jetzt nicht genau, warum. Ja, vielleicht hatte Kain nur irgendwas oder was Schlechtes gebracht, während das Opfer Abels makellos war. Wir haben ja gesehen, dass er das Beste gegeben hat. Aber vielleicht hat es auch gar nichts damit zu tun. Vielleicht war es auch die Herzenshaltung. Und da gibt es eine Stelle im Hebräerbrief, die gibt uns dazu weiteren Aufschluss. Dort heißt es: Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Durch den Glauben wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte. Also es sieht so aus, als hätte jetzt Abel Glauben gehabt und Kain nicht. Und Abel wurde von Gott gnädig angesehen, weil er im Glauben opferte. Im Glauben an die Gnade Gottes, im Vertrauen auf Gott. Ja, Vertrauen und Glauben wird in der Bibel oft gleichgesetzt. Und aufgrund dieses Glaubens wurde ihm von Gott zugesagt, dass er gerecht sei. Und Kain wurde also nicht gnädig angesehen. Wir gehen jetzt davon aus, dass er also nicht im Glauben, nicht im Vertrauen geopfert hatte, sondern eine andere Haltung hatte als sein Bruder. Die schauen wir uns genauer jetzt an. Die sehen wir auch an der Reaktion Kains. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Also der Kain ergrimmt, der Kain wird wütend. Und er senkt seinen Blick, das heißt, er wendet sich von Gott ab. Ja? Wir gehen davon aus, Gott ist oben und Kain sieht Gott nicht mehr an. Jetzt haben wir natürlich gefragt, warum wird denn Kain so wütend auf Gott? Gott hat ja erstmal nichts anderes getan, als ihn nicht gnädig anzusehen. Aber das genügt, um Kains Zorn zu entfachen. Kain meint offensichtlich, er hätte es verdient, dass Gott ihn und sein Opfer gnädig ansieht. Ja, ich sage es nochmal in anderen Worten, weil das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Der Kain wird zornig, weil Gott ihn nicht gnädig ansieht, obwohl er ihm doch ein Opfer gebracht hat. Und hier sehen wir schon mal ganz deutlich die Denkweise eines sozusagen religiösen Menschen. Kain hat Gott etwas gegeben, sein Opfer, und jetzt erwartet er, dass Gott ihm im Gegenzug gnädig ist. Ja, das ist die Haltung der Religion. Ich gebe Gott etwas, dann gibt er mir etwas. Ja, seinen Segen, seinen Schutz, seine Gnade, Vergebung, was auch immer. Also kauft sich der religiöse Mensch Gottes Gnade. eben durch dieses Opfer. Man kann sich auch andere Sachen vorstellen, Wohlverhalten, Fasten und Beten, Verzichten. Durch diese Dinge versucht er, einen Handel mit Gott zu machen. Er gibt Gott etwas, damit Gott ihm etwas zurückgibt. Versteht mich richtig, also Fasten und Beten ist gut, ja, und sich richtig verhalten ist auch sehr gut. Und Gott was schenken ist wunderbar, aber es kommt auf die Herzenshaltung an, so wie bei Kain und Abel. Gebe ich Gott etwas aus Liebe und Dankbarkeit, gebe ich es ihm im Vertrauen auf seine Güte und lasse ihn damit frei? Oder mache ich einen Handel mit ihm und versuche ich mir ein Recht gegenüber Gott zu erwerben? Das ist der entscheidende Unterschied. Und das wirkt sich, wie man hier sieht, auf die Emotionen aus. Sind wir wieder bei Kain. Also Kain hat Gott ein Opfer gebracht. Er wird zornig, weil Gott sein Opfer nicht gnädig annimmt. Er wird wütend, weil er empfindet, er hat ein Recht drauf. Daran können wir erkennen, Kain hat Gott nicht freigelassen. Gott war nicht frei darin, aus Kains Sicht, ob er jetzt gnädig sein soll oder nicht. Kain ist wütend und er ist neidisch auf Abel, weil der Gottes Gunst empfängt. Und mit diesem Neid auf Abel und mit diesem Ärger darüber, dass Gott sich nicht so verhält, wie er es will, gerät Kain in einen Abwärtsstrudel. Er wendet in seinem Zorn den Blick von Gott ab. Ja, damit fängt es an, dass er sich von Gott abwendet. Und Gott seinerseits versucht, mit Kain in Kontakt zu bleiben. Ja, das sehen wir hier. Es heißt, er hat sein Opfer nicht gnädig angenommen, aber wir sehen auch, er bleibt mit ihm im Gespräch. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Also Kain hat die Chance, mit Gott über seinen Zorn zu sprechen, ja, über diese Gefühle, die ihm aufkommen, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt. Gott fragt danach. Aber Kain macht es nicht. Kain spricht nicht mit Gott darüber. Und das war offensichtlich ein großer Fehler. Ja, es wäre so gut gewesen, wenn Kain dieses Angebot Gottes, darüber mit ihm zu sprechen, angenommen hätte. Und das sehen wir in der Bibel an vielen Stellen. Es ist nicht schlimm, auf Gott zornig zu sein. Hauptsache, wir kommen damit zu ihm und bleiben mit ihm im Gespräch. Das machen uns die Psalmen zum Beispiel vor. Da gibt es viele Stellen, in denen die Leute Gott Vorwürfe machen. Und diese ganzen Vorwürfe stehen sogar in der Bibel. Also Gott hat kein Problem mit unserem Zorn und er hat kein Problem mit unseren Vorwürfen. Aber wenn wir uns abwenden, dann haben wir ein Problem. Also mindestens eins. Und vor diesem Problem warnt Gott auch Kain. Und zwar sagt er zu ihm: Ist nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Dann kannst du mich anschauen. Ja? Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Also Gott warnt Kain. Er sagt: Vorsicht, die Sünde lauert schon. Ja? Der Feind wartet nur drauf, dass Kain und das auch, dass wir uns von Gott abwenden. Weil ohne Kontakt zu Gott sind wir in Gefahr. Ohne Kontakt zu Gott wird Kain dieser Zorn übermannen und er wird ihn zur Sünde verleiten. Und Gott sagt: Achtung, herrsch über diese Sünde. Beherrsch deinen Neid, beherrsch deine Wut, sei demütig. Und das können wir allein gar nicht, aber wir können es im Kontakt mit Gott. Und das finde ich so barmherzig von Gott, dass er Kain so nachgeht, dass er ihn so stark da anspricht. Er lässt ihn nicht einfach in sein Verderben laufen. Aber Kain spricht nicht mit Gott, er wendet sich von Gott ab. Und so passiert es auch, er wird übermannt von seinem Zorn und er erschlägt seinen Bruder Abel. Das ist die nächste Bibelstelle, da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Kain hätte sich anders verhalten können, das wird aus Gottes Warnung deutlich. Kain ist letztlich gar nicht zornig auf Abel, er ist wütend auf Gott. Sein Verhalten ist Rebellion gegen Gott. Sein Neid auf Abel ist Rebellion gegen Gott, weil Gott hat sich nicht so verhalten, wie Kain meinte, dass er sich verhalten sollte. Wir haben das ja schon gehört, ne? Er meinte, er hätte Gnade verdient wegen dieses Opfers, wegen diesem religiösen Denken. Das meint, sich ein Recht auf Gottes Gunst verdienen zu können, ist Kain zornig. Und dieses Denken führt Kain in den Abgrund, bis hin zum Brudermord. Und wir sehen da in diesem Irrweg, den Kain geht, ein wichtiges geistliches Prinzip. Der Mensch hat kein Recht auf Gottes Gnade. Er kann sie sich auch nicht erwerben, sie wird ihm nur geschenkt. Gottes Gnade können wir nicht erwerben oder verdienen. Diese Religiosität, die der Kainer zeigt, die ist das Gegenteil des Evangeliums. Weil als Christen wissen wir, Gott schenkt uns in Jesus seine Gnade, freiwillig und umsonst. Jesus ist aus freien Stücken gekommen, um sich selbst zu opfern, damit wir ganz ohne irgendetwas dafür geleistet zu haben, mit Gott in Verbindung sein können, versöhnt sein können, Vergebung haben. Und das unterscheidet das Christentum von allen anderen Religionen, weil Religionen sind in der Regel davon geprägt, dass sie Wege vorgeben, wie die Menschen Gott oder die Götter, je nachdem, gnädig stimmen können. Ja, also das sind Regelwerke, was ist zu tun, damit Gott nicht mehr zornig sind, ja, damit die Götter uns nicht strafen, damit Vergebung kommt. Das ist Religion. Aber als Christen wissen wir, wir brauchen und wir können gar nichts tun. Wir erleben, dass Gott uns seine Gnade ohne Verdienst schenkt. Dazu jetzt mal eine deutliche Stelle aus dem Römerbrief. Da heißt es, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Ich habe nochmal in einer neuen Übersetzung, Neue Genfer, mitgebracht. Das ist ein bisschen einfacher für uns. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Also Gott schenkt uns, dir und mir, seine Gnade. Wir müssen sie nicht verdienen. Aber ich kenne das von mir selber. Es ist für mich oft so schwer, das zu glauben. Das ist so eine banale, eigentlich schon grundlegende Wahrheit des Christentums. Das haben wir so oft schon gehört. Ich glaube trotzdem, dass ich euch damit nicht langweile, weil wir müssen es immer wieder hören, weil unser Herz kann das nur so schwer glauben. Ja? Mein Herz meint, dass ich mir Liebe verdienen muss. Und so kennen sie irgendwie auch ganz oft im Leben, dass wir uns Liebe verdienen müssen. Und dieses Gefühl und dieser Gedanke schleicht sich so schnell immer wieder ein. Ja, und jetzt muss ich auch Gott irgendwas geben. Ich muss mir doch irgendwie Gottes Liebe verdienen. Ja, immer wieder ist dieser Drang da, dass ich ganz sicher gehen will und mir seine Gnade kaufen will. Weil dann bin ich vielleicht sicherer. Und es fällt mir so schwer zu glauben, dass Gott mich liebt, einfach so, ganz ohne Verdienst. Aber ich sage euch, das zieht sich durch die ganze Bibel. Ja, von ganz am Anfang, ihr seht ja, wir sind ja im 1. Mose, bis ganz zum Ende, sagt uns Gott, ihr könnt meine Liebe nicht kaufen. Das ist die Wahrheit. Und ich sage es auch zu euren Herzen. Ich weiß schon, ihr im Kopf habt ihr es alle schon längst verstanden, aber ich möchte es zu euren Herzen sagen. Es ist die Wahrheit. Gott liebt euch, ohne dass ihr es euch verdienen müsst. Und das Ganze hat dann auch noch eine weitere Seite. Wenn wir uns anstrengen, um bei Gott was zu verdienen, und oft ist uns das überhaupt nicht bewusst, dass das so ist, ja, aber es ist so in irgendeiner Herzensecke, dann sind wir ganz schnell in Gefahr, dass es uns geht von unseren Empfindungen her wie Kain. Ja, dann sind wir in Gefahr, dass wir so irgendwie so ein Recht empfinden auf Belohnung oder dass wir wütend werden oder enttäuscht sind oder gekränkt sind, wenn der Segen ausbleibt. Ja, so Gedanken wie, ich habe doch verzichtet oder ich habe mich so angestrengt, ich habe was gegeben. Warum tut Gott denn nicht, worum ich ihn bitte? Ja, ich habe so viel gebetet. Warum sehe ich denn immer noch keine Lösung? Wir haben alles richtig gemacht und trotzdem ist unsere Ehe so schwierig. Das ist nicht gerecht. Ich habe so viel gedient. Warum bin ich nicht so im Segen, wie ich mir das erhoffe? Ja, das sind diese Gedanken. Und diese Gedanken führen dazu, dass wir enttäuscht sind von Gott. Oder dass wir wütend werden oder dass wir neidisch werden auf die, die scheinbar mehr von Gottes Gnade haben. Und es ist gefährlich für uns. Und solche Gefühle kommen aus einem religiösen Denken. Sie kommen aus einem religiösen Denken und sie kommen aus einem verwundeten Herzen. Ja, einem Herzen, das Liebe mit Verdienst verknüpft. das vielleicht das auch schon ganz früh gelernt hat, dass Liebe und brav und lieb sein und sich anstrengen und gut sein und was geben, dass das miteinander verbunden ist. Aus so einem Herzen kommt es. Und wenn dem so ist, dann ist nichts verloren. Weil alles, was wir dann tun müssen, ist das Gegenteil von dem, was kein getan hat. Wir müssen damit zu Gott laufen. Ja, wir müssen unsere Augen erheben zu unserem Vater im Himmel und zu ihm gehen. Und dazu müssen wir es uns erstmal ehrlich eingestehen, wenn wir so empfinden. Ja, wir tendieren auch dazu, dann ein bisschen so eine fromme Soße drüber zu kippen. Nein, ist alles gut. Aber wenn es so ist, lasst uns ehrlich eingestehen und zu Gott gehen. Gott will mit uns drüber reden, so wie er mit Kain drüber reden wollte. Weil gefährlich wird es nur, wenn wir mit unserem Zorn weggehen von Gott, wenn wir mit unserer Enttäuschung uns abwenden, wenn wir allein bleiben mit diesem Gefühl, dass wir ungerecht behandelt werden. Das ist total okay, diese Gefühle zu haben, wenn wir einfach damit zu Gott gehen. Gott bricht die Beziehung deswegen bestimmt nicht ab. Wenn, dann sind wir es, die die Beziehung abbrechen. Gott ist Liebe und er will eine Liebesbeziehung mit uns. Und die Basis dieser Liebesbeziehung kann kein Handel sein. Liebe kann nur geschenkt werden. Und Gott ist souverän. Gott liebt uns freiwillig und wir dürfen ihn freiwillig lieben. Das ist ein ganz wichtiges, grundlegendes Prinzip. Und wir können Gott niemals kaufen. Und wir müssen ihn auch gar nicht kaufen. Und sobald wir versuchen, ihn zu kaufen oder ihn irgendwie zu bestechen oder ihn irgendwie zu bezahlen, dann leben wir nicht mehr in dieser freiwilligen, aus dem Herzen kommenden Liebesbeziehung. Und das ist eine Gefahr der Religiosität. Andersrum können wir daraus auch was schließen. Wir sehen nämlich daran, Leid oder nicht gesegnet werden oder enttäuscht werden, ist überhaupt kein Zeichen dafür, dass Gott dich nicht liebt. Ja, auch das wäre religiöses Denken. Vielleicht habe ich was falsch gemacht, ja, oder habe nicht Gott das gegeben, was ich sollte, und darum kriege ich jetzt meine Strafe. Aber so ist es nicht. Ja, du hättest gar nichts richtiger machen können, um Gottes Liebe zu verdienen. Weil Gottes Liebe kann man nicht verdienen. Also Leid ist kein Zeichen dafür, dass Gott dich nicht liebt. Oder kein Zeichen dafür, dass du irgendwas falsch gemacht hättest. Leid gehört zum Leben dazu, auch zum Leben der Christen. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Die Apostel sind bis auf Johannes alle umgebracht worden. Und unsere Brüder und Schwestern in der Welt, die werden auch zu großen Teilen verfolgt, sie leiden. Und ich bin mir sicher, die haben nicht mehr falsch gemacht als wir. Und auch das ist auch wichtig, wenn wir andere Leute anschauen. Wenn jemand nicht gesegnet zu sein scheint oder wenn was Schlimmes passiert, dann steht manchmal die Frage im Raum, ob die Person was falsch gemacht hat, ob sie sich Gott gegenüber nicht richtig verhalten hat. Das ist religiöses Denken. Ja? Wir erkaufen uns den Schutz des lieben Gottes nicht mit richtigem Verhalten. Und dieses Denken trennt uns deswegen von Gott, weil es uns verzichten lässt auf seine bedingungslose Liebe. Ja? Weil wir einen Handel dann präferieren, bei dem Gott uns gegenüber Pflichten hat, vermeintlich, und wir vermeintlich eine gewisse Kontrolle erlangen. Okay, wie geht's jetzt weiter mit Kain? Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Also Gott geht Kain immer noch nach, ja, sogar nach dem Brudermord. Also merkt euch das, wenn ihr was richtig Schlimmes angestellt habt. Gott geht uns immer noch nach. Finde ich sehr beeindruckend. Wo ist mein Faden? Genau. Aber Kain wehrt immer noch Gott ab. Ja. Was weiß denn ich? Ich bin meines Bruders Hüter nicht. Dann bleibt Gott nichts anderes übrig. Er konfrontiert ihn selber mit seiner Tat. Er aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn: Meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Jetzt spricht er mit Gott. Siehe, du treibst mich heute vom Acker und ich muss mich von deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird's mir gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm, nein, sondern wer Kain totschlägt, das soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. Also Gott straft Kain hier schwer. Gleichzeitig hört er in seiner Barmherzigkeit Kains Gebet. Also als der Kain jetzt endlich mit ihm spricht und ihn was bittet, erhört Gott sogar dieses Gebet. Und er gibt ihm Schutz vor der Willkür der Menschen. Also Gott zeigt auch hier, ja, am Anfang des Alten Testaments, nach dem Sündenfall, Brudermord, alles so düster, ja. Aber wir sehen auch hier ganz strahlend hell Gottes gnädiges Wesen, das selbst das Gebet des Mörders hört. Gut, so viel zu Kain. Jetzt schauen wir uns noch Abel an. Auch bei ihm finden wir ein wichtiges geistliches Prinzip, das sich in Christus erfüllt. Und zwar brachte Abel ein Tieropfer. Ja, also ein Tier starb und das Blut des Tieres wurde vergossen. Und wir sehen, Gott hat dieses Opfer gnädig angesehen. Und hier kommt das Evangelium ins Spiel. Also wer aufmerksam hinsieht, kann an dieser Stelle Jesus erkennen. Weil dieses Opfertier, das der Abel, und wir haben gehört, im Glauben dargebracht hatte und das von Gott wohlgefällig angenommen wurde, dieses Opfertier ist zu verstehen als ein Vorschatten für Jesus Christus. Weil Jesus ist das vollkommene Opfer. Und wenn es um solche Opfertiere geht im Alten Testament, dann erklärt uns das immer schon was über Jesus. Jesus vergoss als vollkommenes Opfer sein Blut für uns. Und heute schenkt Gott uns darin seine Gnade. Wir als Christen, wir müssen nicht wie Kain und Abel hoffen, dass wir Gott ein Opfer bringen können, das ihm gefällt, sondern wir haben schon längst das vollkommene Opferlamm, das Gott selbst gewählt hat. Es ist ein Opferlamm, aber es ist kein Opfer, das wir aus unserer Kraft oder aus unserer Anstrengung oder aus unserer Leistung Gott selber bringen müssten. Ja? Sondern Gott selbst hat uns dieses Opfer gegeben. Er hat sich selbst in Christus als Opfer gegeben. Und wenn wir dies glauben, ja, wenn wir diese Haltung des Glaubens haben, so wie Abel, und auf dieses Opferlamm Jesus Christus vertrauen, dann sind wir vollkommen versöhnt mit Gott. Ohne eigene Leistung, ohne ich gebe dir, dann gibst du mir, sondern ein Geschenk Gottes an uns, dass wir nur Glauben brauchen. Und es war von Anfang an, das sehen wir hier, 1. Mose, es war von Anfang an Gottes Plan, dass Jesus als Opferlamm für uns geschlachtet werden würde. Und die Opfer, ich habe es schon mal gesagt, die im Alten Testament immer wieder gebracht werden, die haben diese Funktion, dieses Prinzip zu verankern, ja, dass die Menschheit dieses Prinzip verstehen kann. Denn diese Opfer weisen prophetisch auf Jesus hin. Und sie erklären uns schon ganz früh den Heilsplan Gottes. Im Rückblick als Christen, die wir das Evangelium haben, können wir das verstehen. Und wir sehen auch im Alten Testament, dass immer wieder Blut fließt, um Sünde zu sühnen. Und wir verstehen das zunächst nicht. Ja, das ist jetzt ein Prinzip, was jetzt nicht von Natur aus uns eingängig ist. Aber Gott wollte uns zeigen, auch wieder ein wichtiges Prinzip, dass Sünde immer zum Tod führt. Also ihr seht es, Sünde und Tod sind verbunden. Ja, diese Opfertiere sterben stellvertretend für die Sünde derer, die sie bringen. Stelle aus dem Römerbrief wieder, ganz kurz und knackig, denn der Sünde Sold ist der Tod. Das wollte Gott uns zeigen, weil er wollte uns damit auch zeigen, dass Christus uns vor diesem Tod retten wird. Weil er diesen Tod selber erlitten hat. Er selber, indem er sich als Opfer gebracht hat. Das wird uns nochmal schön im Hebräerbrief erklärt. Er, Christus, ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, da nimmt es Bezug auf diese Opfertiere, ne, sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Denn wenn schon das Blut von Böcken oder Stieren oder die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, so dass sie leiblich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Also diese Böcke und Stiere und so weiter, die waren nur ein Vorschatten, nur ein Abbild dessen, was Christus später einmal tun würde. Und ich ergänze das jetzt, weil es kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Es gibt so eine Stelle im Römerbrief, da heißt es, dass Gott auch rückwirkend den Menschen im Alten Testament ihre Sünden vergibt durch das, was Christus getan hat. Deren Sünden werden nicht vergeben durch diese Stier- und Kuh- und sonst was Geschichten, sondern auch rückwirkend vergibt Gott diese Sünden durch die Tat Christi. Allein Jesus, allein sein Blut erlöst von Sünde und Schuld und rettet uns aus diesem Tod. Und diese unfassbar liebevolle Tat, die da Jesus vollbracht hat, die hilft uns, dieses Unglaubliche zu glauben, dass uns vergeben ist und dass Gott uns einfach so liebt. Ja, das ist, wie gesagt, so schwer zu glauben. Aber wenn wir sehen, mit welcher Liebe sich Christus gegeben hat, dann hilft uns das zu glauben. Ja, das ist ein Liebesbeweis. Gott hat den allergrößten Liebesbeweis erbracht, indem er seinen eigenen Sohn gab. Und Jesus, das sehen wir ja in dem ganzen Evangelium, hat die Liebe Gottes uns gezeigt durch sein ganzes Leben, durch sein Verhalten, durch seine Worte. Er hat uns richtig vor Augen gemalt, wie Gott uns liebt. Und dann hat er das gekrönt, indem er für uns gestorben ist. Und so kann, wenn wir das uns immer wieder vor Augen malen, wenn wir das in uns aufnehmen, wenn wir uns danach ausstrecken, das zu glauben, dann kann unser verwundetes Herz Stück für Stück immer mehr glauben, dass wir uns Liebe, die Liebe Gottes nicht verdienen müssen. Es ist schwer, aber es geht, weil Gott hat alles getan, damit wir es glauben können. Er hat alles dafür gegeben. Und wenn wir das immer wieder uns vor Augen malen, wenn wir das immer wieder meditieren, wenn wir immer wieder Gott dafür danken, dass er uns so unverdient liebt, dann heilt es unser Herz. Und dann kann es das immer mehr glauben. Das Opfer Abels ist also ein Vorschatten für das, was Jesus getan hat. Und wir dürfen uns jetzt mit Abel identifizieren. Wir sind alle Abel. Wir sind sogar besser dran als Abel, weil wir berufen uns auf das perfekte Opfer. Ja, der Abel stand da mit seinem Opfer und wurde gnädig angenommen. Und so stehen wir auch vor Gott mit unserem vollkommenen Opfer. Wir haben nichts dafür geleistet. Es ist das Liebesgeschenk Gottes. Wir sind nicht Kain. Manchmal liest man sowas und man hat Angst, Gott schaut mich an wie Kain. Aber wir sind nicht Kain. Wir sind Abel. Wir stehen vor Gott. Und das könnt ihr euch auch so innerlich vor Augen malen. Wenn ihr meint, oh, ich bin nicht richtig genug, ich bin nicht gut genug, jetzt bin ich schon so lang Christ, ich habe schon wieder versagt. Ja? Aber wir stehen vor Gott mit diesem perfekten, vollkommenen Opfer, was er selber ausgewählt hat. Ja? Wir sind Abel und Gott sieht uns gnädig an. Wir haben nichts dafür geleistet, aber wir sind es trotzdem. Unser Opfer ist bereits gnädig angenommen. Es gibt nichts mehr hinzuzufügen. Es gibt nichts mehr zu leisten, um Gottes Gunst zu erlangen. Nichts. Und wenn du daran zweifelst, wenn diese Angst wiederkommt, nicht zu genügen, dann schau auf Jesus, schau auf dieses Opfer. Es ist mehr als genug. Gott liebt dich, einfach so wie du bist. Freu dich an seiner Liebe, entspann dich darin. Es ist schon alles vollbracht. Und jetzt komme ich nochmal auf dieses Foto zurück. Ja. Diese Folie. Diese Folie, die sieht jetzt anders aus. Simon, mach gleich die nächste. Die sieht jetzt so aus. Tadadam, Spannung. Jesus hat alles vollbracht. Amen.